Prachtmotte. Ob du ein Pfauenspinne, Feuerfalter oder ein Mondvogel bist? Ein Kaisermantel, Ritterfalter oder ein Admiral? Bist du ein Tagpfauenauge, Zitronenfalter oder ein Tigerauge? Ein Schillerfalter, Geistchen oder ein Weinschwärmer? Du bist ein echter Spinner, ein Ulmenharlekin, eine Prachtmotte. Das ist es, was du bist. Ich habe mich eingesponnen in meinen halbseidenen Ideen von einem freien Leben und merke nicht, wie eng es um mich ist. Staub fällt aus meinen Haaren. Ich bin in die Jahre gekommen, ohne zu merken, wie schnell die Zeit verging. Da ist nichts, was ich jetzt noch vervollständigen könnte. Die leblose Mumienhülle, die alte Puppe hat ausgedient. Raub dir den Verstand, du Denkraubentier, und lass ihn frei. In deinem Kokon wirst du das Welträtsel nicht lösen. Eingemottet und im Dunkeln verpasst du deinen Auftritt. Deine größte Angst, die Lust des Fliegens. Entlarve dich und komm ans Licht. Trockne deine Flügel und bekenne Farbe, du Prachtmotte.
Ich finde dein Gedicht sehr schön, weil es auf eine so ganz beiläufige und doch ziemlich intensive Art und Weise von der Verschränkung Mensch und Natur erzählt. Also, dass wir eigentlich alle ein Teil der Natur noch immer sind, wir Menschen. Und dass wir das ganz oft fast vergessen, und auf dem Land draußen kann man es nicht vergessen, weil da ist man inmitten der Natur. Aber in einer Großstadt mit den breiten Asphaltstraßen, den Betonhochhäusern, den Zweckbauten, den Untertunnelungen, wo höchstens mal ein Unkraut wächst, aber keine wirklich schöne Pflanze, und Motten gibt's vielleicht auch, aber nicht so in der großen Zahl wie in der Natur. Ja, da vergisst man das ganz oft, dass man ein Teil der Natur ist. Und ich glaube, das ist auch ein Problem geworden mittlerweile, weil sonst hätten wir jetzt nicht die Klimaveränderung, sonst hätten wir jetzt nicht also diese mega Großstädte. Und im Moment geht der Trend, und nicht nur ein Trend, sondern die Notwendigkeit wieder dahin, dass wir jetzt überlegen müssen, können wir eigentlich unsere Großstädte weiter so bauen und bewirtschaften und bewohnen, wie wir es bislang getan haben? Oder brauchen wir vielleicht ganz andere Konzeptionen? Müssen wir Städte anders denken? Müssen wir sie wieder grüner denken, ökologischer denken? Frage an dich, hast du eigentlich mit deinen ganzen Erfahrungen, hast du für Berlin zum Beispiel, für die Stadt, in der du wohnst, eine Vision? Wie könntest du dir Berlin vorstellen in der Zukunft, ökologischer, grüner? Ja, wie?
Vorangestellt, um da nochmal Bezug drauf zu nehmen auf die Corona-Krise, da hatte ich das Glück, dass ich eben sehr viel Zeit in meinem Garten verbringen konnte. Das war sozusagen mein Homeoffice im Garten. Und ich habe das Gefühl, ich habe selten in meiner ganzen Berliner Zeit, ich lebe seit 1991 in Berlin, ich habe selten so intensiv den Frühling wahrgenommen. Einfach, weil ich natürlich die Zeit hatte. Es war ja auch eine gewisse Auszeit durch den Ausfall der Konzerte. Und ich war viel draußen und es war ein wunderschöner Frühling. Es waren so viele Vögel, so viele Singvögel und Wildvögel da, wie ich auch lange nicht gesehen habe. Es gab keine Kondensstreifen. Man hat nachts die Sterne gesehen, und das nicht nur im Garten, sondern dann wirklich auch in Berlin-Mitte. Habe ich zum ersten Mal, also die Venus war ganz präsent und der Vollmond. Ja, man hat einfach einen wirklichen Sternenhimmel über Berlin. Der Himmel über Berlin war ein Sternenhimmel. Mal sehen, wie lange sich das jetzt hält, so. Aber ich hatte das Gefühl, alles atmet so auf. was natürlich absurd ist, weil auch ganz viel Schreckliches passiert ist und es vielen Menschen sehr schlecht ging oder schlecht geht und das ja weltweit auch wirklich eine Bedrohung ist, Corona-Epidemie. Aber umgekehrt hatte ich das Gefühl, diese Auszeit, die wir nehmen mit diesen ganzen Homeoffice-Sachen, tut der Natur gut. Und vielleicht nicht nur der Natur, also ich habe dann auch viel telefoniert, auch mit anderen Künstlern, die ja auch wenig Aufträge hatten, aber alle haben so gesagt, jetzt komme ich mal zum Eigentlichen. Also eigentlich geht es mir gar nicht so schlecht, weil ich habe Zeit nachzudenken und nicht immer Termin, Abgabestress und Druck, sondern ich komme wirklich zu Kunstproduktion, erfinde was Neues und schreibe viel, mache vielleicht sogar viel mehr als vorher, bin produktiver einfach durch so eine Ruhe, die so eingetreten ist. Oder fühle mich sehr verbunden mit der Natur, weil ich als Kind auch viel in der Natur schon war. Also bin zu einer kleinen Stadt aufgewachsen, aber war auch viel in der Eifel und auf dem Land so. Eigentlich wünsche ich mir, dass sich das so ein bisschen für Berlin erhält. Ja, so eine ökologische Ruhe einkehrt. Also, dass man eben den Sternenhimmel dann auch wieder sieht, wenn es wieder mehr Flugzeuge und mehr Autos gibt. Oder dass die Leute mehr Zeit haben und eine andere Art von Miteinander leben. Ja, sich mehr zuhören, der Natur mehr zuhören. Manchmal sitze ich dann abends auf der Terrasse und höre einfach nur das Konzert der Nachtigall, wie mein Privatkonzert. Das ist super. Ja, und dass es dann eben so Lebensräume auch für die Tiere gibt. Vor 2 Jahren fing das, glaube ich, an, dass der Sommer und der Frühsommer sehr heiß war. Und das war richtig erschreckend, weil ich war in meinem Garten und es war ganz still. Also normalerweise sind da ganz viele Vögel, das ist am Naturschutzgebiet und das sind ganz viele Wildvögel. Das ist eigentlich normal, dass man immer diese Soundkulisse hat. Und es war irgendwie, als es so heiß war, war es so still. Die haben sich alle verkrochen. Daraufhin habe ich dann auch das Gedicht Stummer Frühling geschrieben, wo ich mir so vorgestellt habe, was ist denn, wenn die alle weg sind? Diese Geräusche der Tiere, dieses schöne Singen der Nachtigall, das Chirpen der Amseln und Gurren der Tauben. Wenn wir das alles nicht mehr haben, kann man sich gar nicht vorstellen.
Kein Zirpen, Gurren, Pfeifen, Flöten, Dodern und Dadern, Deddern und Jodeln, Trillern, Trällern, Turteln, Orgeln, kein Zwitschern und Schilpen, Schnirpen und Jauchzen. Kein Tremolieren, Tirillieren, Quinkelieren, Jubilieren, Kichern, Shakern, Raspeln, Locken, Quirlen, Girlen, Häseln, Mäuseln, kein Quieken, kein Pinken, Gegitzen und Finken. Kein Schnirren, Girren, Zirpen, Schilpen, Plappern, Klappern, Schwatzen, Spotten, Bubbeln, Bobbeln, Poppeln, Murkeln, Zetern und Schimpfen, kein Hämmern und Scheppern. Kein Quorn, Schnerpsen, Meckern, Kröken, Schmettern, Schirken, Fauchen, Stöhnen, Wispern und Warnen, Unken und Wimmern, kein Schluchzen, kein Schluchzen, nur Tüteln. Ob du ein Zaunkönig, eine Rotkäppchen-Timalie oder ein Einsiedler-Kolibri warst? Warst du Alpendohle, Wanderdrossel oder ein Uferwipper, ein kleiner Paradiesvogel, Zimtroller oder Safranfink? Ein Kaprohrsänger, Seidensänger oder Waldsänger? Ein Trauerschnepper oder eine Spottdrossel? Warst du ein Ostpflanzenmäher, Mauerläufer oder ein Wendehals? Ein Gimpel, Wimpelträger oder Flaggendrongo? Ein Fluchtkuckuck oder ein Exilzistensänger? Ein Nonnensteinschmetzer, Mönchspirol oder Blauscheitelorganist? Ein Dompfaff, Papstfink? Oder warst du der rote Kardinal? Warst du Gürtelamadine, Lätzchenerdracke oder Kragenhopf? Brillenmonarch? Oder Maskensittich? Oder ein Haubenbülbül? Moschus, Schwalbe oder Schmuckelfe? Blaugrönchen oder Diademhäher? Du warst ein Blumenküsser, ein Leierschwanz Honiganzeiger, ein rotbrüstiger Saftschlecker, ein Weißbauch Bronzemännchen, Nacktaugen Honigfresser, ein Waldpieper, Was hat uns zu Dollarvögeln, Goldspechten und Geierraben gemacht? Zu Soldatensterlingen, Neuntötern und Kahlkopfwürgern? Hatten wir eine Kohlmeise, Bartmeise oder Sultansmeise? Wir alle waren Uru-Tautag-Schläfer. Jetzt sind wir Wüstengimpel und Strohwitwen. Gute Nachtigall.
Du wohnst im Zentrum von Berlin, aber dein Garten ist außerhalb von Berlin. Hast du eine praktische Vision, wie man das, was du als Wunsch formuliert hast, wie man das eigentlich dann auch wirklich in eine Realität überführen könnte, weil Grundstückspreise sind hoch. Das heißt, man kann ja nicht einfach in Berlin Gärten schaffen, sondern im Gegenteil, also die letzten Laubenkolonien im Zentrum von Berlin, die werden mittlerweile auch verschwinden müssen, weil da einfach ja Wohnbauten hingesetzt werden, weil die Investoren den längeren Arm gegenüber den Kleingärtnern haben. Hast du eine Idee, wie man eine Stadt grüner kriegen könnte, so dass sie so deinen Träumen entspräche?
Na, ich hatte eine ganz praktische Idee. Ich habe von 1994 bis 2004 hatte ich meine erste eigene Wohnung in Berlin-Mitte im alten Scheunenviertel. 34 Quadratmeter, Außenklo, Dusche in der Küche, Kohleofen. Sehr erschwinglich. Damit habe ich begonnen, Kunst zu machen, weil ich einfach eine ganz geringe Miete hatte, 130 Mark. Und es war Hochparterre. Von dieser Wohnung habe ich immer auf den Hinterhof geguckt, der total zugemüllt war. Da stand irgendwie ein Fernseher von dem vom Hinterhaus und lag ganz viel Müll rum und standen auch die Mülltonnen noch und so. Und der war zur Hälfte Erde und zur Hälfte Beton. Und dann habe ich immer vom Küchenfenster da drauf geguckt und habe gedacht, könnte auch ein Garten sein. Und dann habe ich die Hausverwaltung angerufen und habe gefragt, können Sie mir einen Container hinstellen? Ich würde gerne mal diesen Garten aufräumen und da was draus machen. Und dann haben wir gesagt, oh, Büroweg dauert, vielleicht mal ein halbes Jahr. Ich habe jetzt gerade Zeit, jetzt sind im Sommer keine Konzerte, jetzt hätte ich Zeit, was zu machen und zu pflanzen. Also wenn, dann jetzt. Ja, dann passierte nichts und dann habe ich das selber in die Hand genommen und habe das eben alles aufgeräumt und entsorgt und mir Erde geholt aus dem Wald, weil die Erde natürlich nicht so gut war. Dann wurden gerade die Bürgersteige neu gemacht. Da waren ja die schönen alten Granitplatten. Und da aber dann Telefon und Internet dreimal verlegt werden musste, verschwanden irgendwann diese alten Platten und wurden durch neue Westplatten ersetzt. Und dann habe ich die Bauarbeiter gefragt, sag mal, was macht ihr denn mit diesen Granitplatten? Dann haben sie gesagt, ja, die kommen jetzt in den Müll. So. Und dann habe ich gesagt, Kiste Bier, Granitplatten. Und dann haben sie mir reingefahren da in diesen Hinterhof und dann hatte ich wunderbare Begrenzungen und Sitzplätze damit und sowas. Ja, genau. Und dann habe ich da auch eine Feuerstelle gemacht. Es war in den 90ern, ging sowas noch, konnte man in Berlin-Mitte noch Feuer machen, ohne dass das Ordnungsamt vorbeikam. Und dann habe ich da wirklich gepflanzt und dann war das nachher ein mediterraner Garten. Und das war so meine kleine Oase, zu der ich dann immer auch Freunde eingeladen habe. Dann haben wir da Feste gemacht und dann hatten wir Italiener im Haus, die da wohnten. Und dann haben die da italienische Feste gemacht. Dann waren da nur 30 Italiener plötzlich auf dem Hof. Und dann haben wir auf die Brandwände des Nebenhauses Filme projiziert. Oder mal haben wir ein Feuer gemacht und die Tür stand nach vorne offen. Das war so ein altes Scheunentor. Und dann kam eine Frau rein, hochschwanger, und da lief dann bei uns so Tango-Musik. Und dann meinte sie, oh, kann man hier mal Tango tanzen? Und dann hat sie sich jemand geschnappt und hat eine Runde Tango getanzt und verschwand dann wieder. Also da spazierten dann immer auch irgendwie lustige Leute rein und es war so ein Kommunikationsort und es grenzte direkt an den Friedhof. Ja, und es war so meine kleine Oase und das war so mein Berlin ökologisch damals. Und irgendwann wurde das Haus saniert, musste ich natürlich raus. Dann verschwand auch der Garten. Heute steht da ein Seitenflügel, wo mein Garten war, stehen jetzt die Mülltonnen. Vielleicht noch ein bisschen immergrün irgendwo, aber das war's dann. Jetzt hat man ja so Hinterhöfe dann mit Fahrradständern und größtenteils zubetoniert und ja, ein bisschen zweckentfremdet. Da möchte sich keiner mehr hinsetzen und ein Feuer machen, geschweige denn einfach nur rumsitzen, weil es auch zu eng ist. Ja, das war so meine Eigeninitiative. Daraus ist dann der Wunsch entstanden, später wirklich, habe ich dann gesucht, eben einen größeren Garten. Und ich muss sagen, mir würde auch, wenn ich nur in Berlin-Mitte wäre, irgendwann auch die Decke auf den Kopf fallen. Also besonders im Frühling und Sommer, wenn ich die Jahreszeiten nicht mehr mitbekomme und die Wohnung ist auch recht dunkel, wenn da keine Sonne ist. Und dadurch, dass ich eben mit meiner Arbeit an jedem Ort arbeiten kann, ist es wunderbar. Und in meinem Wintergarten habe ich begonnen zu komponieren. Seit ich den Wintergarten habe, komponiere ich. Vorher habe ich nicht komponiert, weil ich wahrscheinlich auch die Vogelstimmen von draußen brauche und das Licht und die guten Gerüche der Pflanzen. Ich muss sagen, dass ich jetzt durch diese Auszeit dieser Corona-Krise, wo ich viel Zeit im Garten verbracht habe, nochmal verstärkt mich begonnen habe zu interessieren für Heilpflanzen. Also wirklich rauszufinden, okay, was ist denn eigentlich alles essbar in meinem Garten? Neben den Sachen, die man bewusst anpflanzt, wie Zucchini, Rhabarber, Kürbis, Tomaten, Äpfel, Johannisbeeren und sowas, kann man ja eben auch Löwenzahn, Sauerampfer, Spitzwegerich und Beinwell und Borretsch und alles Mögliche essen, was da ist. Und dieses alte Wissen wieder hervorzuholen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig jetzt und ist auch so ein Interesse von vielen Städtern, sich wirklich wieder mehr mit der Natur zu verbinden und zu gucken, was ist denn eh schon da? Was übersehen wir denn? Wofür gehen wir in den Bioladen und haben es aber eigentlich im Vorgarten?
Ich glaube, dass das Wissen über die Pflanzen, über die Tiere eine ganz große Rolle spielt, auch bei der Wertschätzung der Natur. Was mir aufgefallen ist, dass jetzt dadurch, dass immer mehr Urban Gardening-Projekte in den Großstädten, auch in Berlin stattfinden, wir haben ja selber einen Garten in dem Orania im Hof in Kisten installiert und der wächst und gedeiht prächtig und wir haben da also unglaublich tolle Ernten schon. Aber dass das Wissen halt eine große Rolle spielt dabei, wie du gerade gesagt hast, es gibt ja eigentlich schon in der Stadt eine ganze Menge Grün, aber wir wissen es gar nicht zu schätzen, weil wir gar nicht wissen, was die Pflanzen bedeuten. Löwenzahn wächst überall, ist Unkraut. Aber dass die Blätter sehr vitaminreich sind, dass es also ein tolles Gemüse gibt oder dass man Gänseblümchen auch essen kann und so weiter und so fort, wissen viele nicht. Wäre das denn auch eine Möglichkeit, eine Stadt über Wissen, ja, über das verstärkte Wissen zu begrünen?
Ja, nochmal zu der sozusagen der essbaren Stadt. Ich habe einen Freund in Zürich, einen Künstler und Koch, Maurice Macchi. Und der ist so einer der ersten floralen Anarchisten gewesen, die quasi mit Zucchini und Malvensamen durch die Stadt gehen und die an Fahrradständern und überall, wo so ein bisschen Erde, ein bisschen Grün ist, verteilen. Und dann wächst da plötzlich was Tolles und eine tolle Blüte und so, Stockrosen. Und der hat zwei Projekte, sehr spannende Projekte, die sich mit Stadt und Natur und essbaren Pflanzen befassen, gemacht. Eins ist eben ein Kochbuch, Essbare Stadt, wo er verschiedene Rezepte hat und eben sagt, okay, man kann auch Buchenblätter, man kann die Blätter von den Bäumen essen, man kann dies essen, man kann das essen. Es gibt so viel, was schon da ist, auch in der Stadt. Und das andere Projekt ist, dass er eine bereits fast ausgestorbene Schmetterlingssorte, den Kreuzzipfelfalter oder so ähnlich, hat er reaktiviert. Also da sind sie irgendwie mit einem Freund zusammen in die Berge gefahren und hat sich die Raupen geholt und hat recherchiert, was die eben für Nahrung brauchen, also welche Pflanzen die lieben, und hat auf so stillgelegten Bahngleisen das dann nachgepflanzt und die Raupen da ausgesetzt und dann hat sich wirklich diese Population wieder vermehrt. Also ich glaube, er konnte 3.000 oder 5.000 Stück dann zählen irgendwann und hat eigentlich so bewiesen, also Tiere müssen gar nicht aussterben, sondern es bedarf halt eines Lebensraumes, der für sie geeignet ist. Und den können wir auch genauso gut in der Stadt schaffen. Solche Eigeninitiativen wie von Maurice Macchi, das finde ich ganz wichtig. Und deswegen habe ich ihn auch als Eintagskünstler in meinen Geheimclub eingeladen. Ich habe ja seit 5 Jahren einen Geheimclub im Untergrundmuseum mit Gästen. Und da kam er eben mal und hat einen Vortrag gehalten über dieses Dasein als floraler Anarchist. Und es war ganz spannend, weil er eine Karte von Zürich hatte. Und in dieser Karte hat er eingezeichnet, wo er schon immer begrünt hat, weil er das in den 80er Jahren macht. Und dann hat er die ganzen Grünflächen, die er selber geschaffen hat, auf dieser Stadtkarte eingezeichnet. Und dann hat er erzählt, weil das natürlich alles ja so ein bisschen verboten ist, also wenn man da ja eingreift in die Stadtplanung, und dass aber dann das Stadtamt in Zürich so viele Zuschriften von Bürgern bekommen hat, die gesagt haben, oh, wir freuen uns so, dass sie unsere Stadt so begrünen und diese tollen Stockrosen und ich habe jetzt Zucchini, Dankeschön und so. Und die haben sich immer gefragt, hä, wir haben doch gar nichts gemacht und eigentlich mähen wir das doch alles weg, also so. Und irgendwann war das so massiv, dass man eben auf ihn aufmerksam wurde und dass er sich geoutet hat und eine Ausstellung gemacht hat und gezeigt hat, hier und hier und hier und hier war ich unterwegs und deswegen gibt es diese vielen schönen Grünflächen. Und das war einfach eine Eigeninitiative und das finde ich super.
Du hast ein sehr schönes Gedicht geschrieben, Hannas Garten. Das geht um Hanna Höch. Ich glaube, wir spielen es erstmal ein.
Oh, da läutet das Maiglöckchen. Ach, da geht'chen, Anemone. Willkommen in meinem Hauswurz. Ich freue mich immer so, wenn Studentenblumen kommen. Wo hast du denn Margarete gelassen? Du siehst ja wieder aus wie eine Edelrose. Möchtest du Milchstern oder Zuckermais zur Teehybride? Du hast die Walnuss. Zierlauch dich nicht. Zuckermais? Heute gab's Blauregen, doch jetzt scheint wieder der Sonnenhut. Ach, ich würde so gerne mit der Dreimasterblume in See stechen oder in die Bergenie. Verreise stattdessen in meinen Garten. Da blühe ich auch auf. Stell dir vor, neulich war ein Journalist da. Er hat mich nach Dada gefragt. Ja, so eine Kamelie. Da war ich ganz Sauerkirsche. Immer diese krasse Fragen. Keine Ahnung haben die, nicht das Bohnenkraut. Ich konnte mein Löwenmäulchen nicht halten. Doch, jetzt sind wir wieder quitte. Ich mache mir eh keinen Bosskopf mehr. Kümmel dich um dich selbst, ist meine Devise. Bin ein fleißiges Lieschen. Ich habe viel Hornkraut an den Händen. Hortensien sind meine Passionsblumen. Man kann nie wissen, wofür es mal gut ist. Einmal kam die Berlinische. Sie wollten 3 Bilder. Ein ganzes, ein halbes und eins, was gar nicht da ist. Für viel, viel Goldranunkel. Ich gab ihnen das, was gar nicht da ist. Ich dachte erst, die nehmen mich auf die Kornblume. Das hatte ich nicht auf dem Trichter fahren, nach all den Jahren. So eine Mahonie des Schicksals. Hatschu! Oh, Anis ich schon wieder? Das wird doch kein Schnupfen sein. Bald wächst auch mir ein Waldgeißbart und Warzenkakteen. Weiß Kohl du wohl, das Alter. Ich brauche schon eine Lupine für meine Iris. Oh, ich glaube, es wird dunkel. Ich mach mal die Lichtnelken an. Hier sagen sich die Fuchschen gute Nacht. Zum Glück kam noch kein Steinbrech. Da hilft rote Beete. Ich bin keine Christrose, ich halte es eher mit dem Götterbaum. Diptam, diptam, digitalis. Zur Nacht lege ich den Seidelbast an. Den Goldlack nehme ich für die Zehen. Dann kämme ich mir mein Frauenhaarfarn, setze mir die Kaiserkrone auf und bin Königin der Nacht. Ich lege mich in den Federmohn und träum von Troll- und Gauklerblumen. Ah, schau, da geht der Blaustern auf. Kann er, wenn er will. Und da der Mohn. Kompost? Ich muss noch an den Briefkasten. Ich habe meine brennende Liebe verloren. War meine Flammenblume, mein Rittersporn, mein goldener Heinrich. Ach, komm, reich mir den Tabak und einen Märzenbecher Wein für mein tränendes Herz. Und dann gib mir einen Krokus zum Abschied. Vergiss mein nicht.
Wie bist du eigentlich in diesen Garten geraten? Was ist die Vorgeschichte zu dem Gedicht?
Ja, ich bin 2015 eingeladen worden, in dem Garten von Hannah Höch ein Konzert zu machen. Dort sind ab und zu mal Veranstaltungen, weil der Garten auch unter Denkmalschutz steht. Und mir war Hannah Höch, seit ich 18, 19 bin, schon ein Begriff. Ich hatte mich, seit ich 16 bin, glaube ich, mit den Dadaisten befasst. Erst mit Kurt Schwitters, also der so befreundet war mit Hannah Höch am Rande der Dadaisten. Und eine große Ausstellung von ihr gesehen, im Martin-Kropius-Bau, 89 war das, glaube ich. Ja, von daher war sie mir bekannt. Und dann dachte ich, was, es gibt einen Garten von Hannah Höch, den man noch begehen kann in Berlin. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja toll. Und habe dieses Konzert gemacht und mich nochmal total verliebt in diesen Garten und auch eine große Wertschätzung für diese Künstlerin, die eben beides hinbekommen hat, so einen Garten zu pflegen und aber ihre Kunst auch über fast 60 Jahre, glaube ich, ihre Kunst auch zu verfolgen, also wirklich ein Lebenswerk zu schaffen und sich auch treu zu bleiben. Genau, das war die erste Berührung mit dem Garten von Hannah Höch. Und dann habe ich 2016 angefangen, dort selber Veranstaltungen zu machen, nachdem ich 2 Monate abgetaucht bin ins Archiv der Berlinischen Galerie, wo ihr Lebenswerk, ihre Tagebücher, ihre Notizbücher liegen und habe mich da eingelesen. Und sie hat eine wunderbare Sprache auch selber und war sehr politisch. Und es ist eigentlich so ein Zeitdokument auch der deutschen Geschichte von Erster Weltkrieg, wo sie an der Kunstschule war, wo die Kunstschule als Lazarett benutzt wurde, wo sie jeden Morgen als Studenten durch sind und die Verletzten gesehen haben, woraus dann eben diese Collagentechnik auch entstanden ist, aus so einem Anschauen von deformierten Menschen. Das war eigentlich auch so ein Ausgangspunkt für diese Kunst und auch eben diese Gesellschaft verändern zu wollen. Ja, mehr Freiheit in der Kunst, im Leben zu haben. Dafür haben wir die Dadaisten auch gekämpft. Genau, bis dann Weimarer Republik, wo es sehr viel Freiheit gab und wo sie mit der ganzen Kunstwelt international vernetzt war. In Paris, Tristan Tzara, Mondrian, Duisburg, Hans Arp. Also alle waren die befreundet, mit Kutschwitters besonders. Bis dann zur totalen Isolation durch den Zweiten Weltkrieg, durch die Nationalsozialisten, eigentlich ab 1933, wo dann viele Künstler eben emigriert sind. Ja, und Hannah Höch hat sich dann eben entschieden, in Berlin zu bleiben, um auch hauptsächlich auch um ihr Werk zu retten, weil sie hat gesagt, okay, wenn ich gehe, muss ich alles zurücklassen. Also muss ich mein Werk zurücklassen und auch die Werke meiner Künstlerkollegen. Und ihr Verdienst war eigentlich, dass sie in diesem Garten, den sie dann 1939 bezogen hat, als Ort der inneren Emigration in Berlin-Heiligensee, dass sie dort eben eigentlich den größten Schatz der Dada-Werke versteckt hat, also unter Lebensgefahr. Weil sie zum einen das hinter einen Schornstein vermauert hat, zum Teil in Kisten im Garten vergraben hat, Werke von Schwitters, von Raoul Hausmann, von ihr selbst, die zu diesem Zeitpunkt unter den Nationalsozialisten verboten waren, als sogenannter Kulturbolschewismus verschrien waren und alle Dadaisten hatten Berufsverbot im Zweiten Weltkrieg oder noch schlimmer, also wären auch verfolgt worden. Ja, und dann hat Hannah Höch eigentlich in so einer 12-jährigen Isolation gelebt. Am Anfang, die ersten 2 Jahre, war sie noch mit einem Mann verheiratet, der sie aber dann 1942, glaube ich, verlassen hat und war dann wirklich auf sich gestellt und hat eben auch angefangen dann zu ihren Pflanzen, die hat sie immer ihre Blumenkinder genannt und hat auch angefangen, mit den Blumen zu reden, hat ihr ganz eigenes Dasein da geführt. Sie hatte gar nicht so viel Ahnung vom Garten machen, als sie dahin gezogen ist, also bisschen Ahnung hatte sie durch ihren Vater vom Rosenzüchten oder Rosenveredeln und hat sich das aber alles beigebracht, hat sich dann auch aus der Wildnis Pflanzen geholt, weil sie natürlich auch nicht viel Geld hatte, als berufsverbotene Künstlerin sozusagen, und hat dann selber experimentiert, hatte dann Reagenzgläschen mit den einzelnen Samen, die sie ganz genau sortiert und beschriftet hat und ja, hat dann ihren tollen, teilweise wilden, sehr bunten Garten angelegt.
Es gibt ja in Berlin noch einen zweiten wunderbaren Riesengarten eigentlich, nämlich den Botanischen Garten in Berlin-Dahlem, wo man auch die unterschiedlichsten Pflanzen erleben kann und wo man sich auch weiterbilden kann. Du hattest mir vorhin erzählt, dass du da eine Gärtnerin kennengelernt hast und dass du da so etwas wie Naturunterricht gerade nimmst. Kannst du mir auch davon was erzählen?
Ja, das ist ganz spannend und das geht auch wirklich Hand in Hand jetzt mit meinem eigenen Interesse für Heilpflanzen und Zauberpflanzen, denn ich habe eine Mail bekommen von einer ganz tollen Gärtnermeisterin und Kakteen-Spezialistin, die die Sammlung der Kakteen und Sukkulenten im Botanischen Garten leitet und ich glaube 12 Gewächshäuser unter sich hat. Und als mein Hannah Höch-Monolog, also Hannas Garten oder die Dadaistin verwandelt alles in Blumen, im Radio mal lief, hat mir eben Stephanie Gaspar, die Gärtnermeisterin, geschrieben, dass sie unbedingt diesen Text braucht und war völlig begeistert und so. Und dann habe ich ihr den geschickt, ausnahmsweise, weil sie Gärtnerin ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ich würde super gerne mal ein Praktikum machen oder mehr lernen über diese Pflanzen und können wir uns nicht mal treffen im Botanischen Garten. Und zu meiner Schande muss ich auch gestehen, ich lebe seit 1991 in Berlin und habe sogar an der Freien Universität mal ein Jahr Literatur studiert, Anfang der 90er, und kam nie auf die Idee, in den Botanischen Garten zu gehen. Also völlig verrückt. Dann haben wir uns dort verabredet und dann hatte sich Stephanie Gaspar die Mühe gemacht, meinen Monolog wirklich auseinanderzunehmen nach den 70 Pflanzen, die darin vorkommen, die ich dort als sprechende Blumen verarbeitet habe, und hat mir eben gezeigt, vor jeder Pflanze, hat rausgesucht, wo diese Pflanze im Botanischen Garten steht, und hat mir vor jeder Pflanze einen kleinen Vortrag zu der Pflanze gehalten. Also was die für Heilwirkung hat, was es in der Sprache der Blumen bedeutet, welche Rituale damit durchgeführt wurden. Also zum Beispiel Kamelie eignet sich hervorragend als Handstrauß. Also die Damen haben früher keine Handtasche gehabt, sondern einen Handstrauß. Dann sind die den ganzen Tag mit so einem Kamelienstrauß rumgelaufen und das war aber so als Statussymbol, weil die sich eben Blumen leisten konnten und die Kamelie hielt halt so lange. Oder dann die Blumensprache eben, welche Blume man als Frau in der Hand halten muss, was dann Ja oder Nein bedeutet. Wenn man einen Liebhaber anvisiert, solche Dinge.
Kamelie ist benannt nach einem Herrn Josef Kamel. Das war ein deutsch-tschechischer Naturwissenschaftler. Und es gibt da zwei sehr bekannte Arten. Das ist einmal die Camellia chinensis, das ist der echte schwarze Tee. Und die Camellia ponica, die der Kameliendame die hübschen Blüten in die Haare zaubert. Und zu dem Tee kann man natürlich sagen, gibt es natürlich ganz viel mit den Teezeremonien in Japan und in China. Der echte Tee, der ist dann halt auch verdauungsfördernd und ein Nerventonikum. Und die frischen Blätter sollen wohl auch, wenn man die auflegt, gegen Schwellungen helfen und gegen Insektenstiche. Die Kamelie, die wird ja wegen der Blüten kultiviert, also nicht wegen den Blättern, die Kamelia japonica. Und die ist Symbol der Freundschaft und des Strebens nach Harmonie. Also und Ausdruck besonderer Eleganz, was man eigentlich verstehen kann, weil die Blüten, die sind schon sehr, sehr schön. Mhm. Und früher wurden die auch Handsträuße gebunden, weil die sich so lange halten. Und wenn die aber nicht in der Vase stehen, sondern den ganzen Tag so als Handstrauß durch die Gegend getragen werden, gibt es ja viele, die dann ganz schnell die Köpfchen hängen lassen. Und das ist bei Kamelien nicht so. Und früher war das halt sehr modern, so Handsträuße zu tragen. Und deswegen war die damals halt auch sehr, sehr beliebt. Auch als Festschmuck hat man die in die Hüte und in die Haare gesteckt. Und weil sie halt im Winter geblüht hat, war sie natürlich ein guter Ersatz für Rosen, weil man im Winter natürlich keine Rosen hatte, mit denen man sich schmücken konnte.
Und Handstrauß heißt dann eigentlich wie eine Handtasche. Dass die Damen haben dann immer so ein Sträußchen den ganzen Tag mit rumgeschlagen.
Ja, wie so ein Brautstrauß zu bellen und empfangen, musste man ja auch zeigen, was man hatte. Und man hat dann gezeigt, dass man in der Lage war, dass man einen Gärtner hatte, der das kultiviert hat oder halt so viel Geld hatte, sich das einkaufen zu können. Das ist halt ein Statussymbol gewesen, Handstrauß. Mm. Ne, also, weil jemand, der kein Geld hatte, der konnte sich doch keine Blumen leisten, die den ganzen Tag nur dekomäßig durch die Gegend geschleppt hat.
Um eine Stadt, um Berlin noch ein wenig grüner zu machen, weil Berlin ist ja eigentlich schon eine relativ grüne Stadt verglichen mit anderen Großstädten, hast du noch einen Alternativvorschlag? Es gibt ein Lied von dir, Window Shopping.
Ich bin jetzt niemand, der shoppen geht in diesem Sinne, sondern auch ähnlich denkt, wenn ich wo vorbeikomme, ja, sieht schön aus, aber ich habe schon so viel, ich brauche es wirklich nicht. Jetzt durch diese Auszeit ist mir nochmal bewusst geworden, ja, wie wenig ich eigentlich brauche, dass man ja eigentlich eher auch vielleicht manchmal was aus Verlegenheit kauft, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat oder so, aber dass man es nicht wirklich braucht. Eigentlich ist bei mir auch der Wunsch entstanden, nochmal alles zu reduzieren, was bei mir aber schon lange so ein Wunsch ist, wirklich zu reduzieren auf, was will ich wirklich in meiner Wohnung haben, was nutze ich wirklich, was ist schön und nützlich, worüber freut sich jemand, dem ich es schenke, mehr, als dass ich mich selber freue. Ja, wie kann ich auch mich weiter reduzieren, zum Beispiel in meinem Müll und einfach zu schauen, auch mit dem Garten natürlich, wo man immer den Kompost hat, was ja sehr praktisch ist, aber das eigentlich in allen Bereichen zu gucken. Also Strom habe ich zum Beispiel seit ein paar Jahren Greenpeace, weiß ich, okay, das geht wieder in ökologische Fragen hinein. Ja, wirklich zu gucken, was lässt sich wieder verwerten, was kann man reparieren, was ist einfach zu viel und was will ich wirklich.
Der Vorschlag, Berlin ein wenig grüner zu machen, wäre ja der, dass man das Geld, was man jetzt beim Window-Shopping einspart, könnte man ja vielleicht in ein paar Pflanzen investieren, in Samen meinetwegen investieren, wie Maurice Maggi. Und man könnte ja da Berlin seinem Beispiel folgend anarchistisch etwas grüner streuen und wachsen lassen. Das wäre doch eigentlich eine schöne Anregung jetzt an die Berliner, also sich so etwas mehr Window-Shopping zu gönnen. Sag noch mal ganz kurz, wie du überhaupt auf dieses Window-Shopping gekommen bist. Zu diesem Lied, weiß ich, gibt es auch eine ganz kleine Vorgeschichte. Vielleicht magst du die zum Schluss noch kurz erzählen.
Ja, der Song Window-Shopping ist entstanden, weil ich ein Meditationsseminar begleitet habe mit meinen Liedern. Dann gab es einen Vortrag eines Hamburger Meditationslehrers und der erzählte eben, dass wenn der Dalai Lama in Hamburg bei ihnen im Zentrum zu Besuch ist, dass er dann immer sagt, ich muss mal wieder Window-Shopping machen. Und dass er sich eben sehr freut über diese ganzen schönen Dinge, die man so kaufen könnte und die in den Schaufenster liegen. Und dass er sich aber immer dann sagt, ja, wie schön, das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht.
Ich laufe durch die Straßen und die Einkaufszonen, wo die vielen Dinge und die Marken wohnen. Ich freue mich an ihnen, wenn ich durch das Fenster schaue. Meine Freude ist sehr groß, denn ich weiß genau, das brauch ich nicht, 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 ich fall nicht drauf herein. Das brauch ich nicht, 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 mir reicht der Augenschein. Window shopping, 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 window shopping. Prada, Zara, Adidas, Boss und Daikonjo, Fio, Rucci, Rolex, Gucci, heute hip und morgen futschi. Park mal einen SUV, ein Parkplatz findest du hier nie. Less is more, sagt Dalai Lama und genießt das Panorama. Window shopping, 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 window shop. Das brauch ich nicht, 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 das brauch ich nicht. Ach, das brauch ich auch nicht. Und das brauch ich auch nicht. Oh, ein silberner Faltenrock. Das brauche ich.